der systematische Ausgangspunkt, den wir wählen, ist die Frage, wie ist die System-Umwelt-Relation zu konstruieren. Aus mitgliedschaftstheoretischer und kybernetischer Sicht gehen wir davon aus, dass die Beziehung zwischen System und Umwelt immer eine Beziehung zwischen einem Beobachter und einer Umwelt ist. Dieser Beobachter ist aber nicht systemneutral, sondern jede Beobachtung findet in sozialen Systemen oder in Systemen statt. Also neurophysiologisch können Sie sagen, ist auch unser Gehirn ein Beobachter. Eine Maschine ist vielleicht auch ein Beobachter, die aber unter eingeschränkten Bedingungen Operationen und damit Beobachtungen vollzieht. Die Magna Charta heißt also, beobachte den Beobachter, vollziehe das Re-Entire, das heißt die Wiedereinsetzung der Unterscheidung zwischen System und Umwelt in weitere Operationen. Mitgliedschaftstheoretisch heißt das, die Selbstbeobachtung sozialer Systeme wird über die Entscheidung und die Selektion der Mitgliedschaft ausgelöst. Der zweite Punkt ist, die Systemgrenze zwischen System und Umwelt verläuft immer über symbiotische Beziehungen bzw. symbiotische Mechanismen. Wahrnehmung, Bedürfnisbefriedigung, Gewalt. Damit Zugriff auf den Leib oder auch Neigungen, Gefühlsäußerungen. Man hat dann in Bezug auf diesen Bereich auch von Lebenswelt gesprochen. Der Begriff der Lebenswelt hat in der Philosophie und der Soziologie eine Karriere gemacht. Er geht zurück, im Großen und Ganzen, auf Edmund Husserls Untersuchung über die Krise der europäischen Wissenschaften, wobei der Begriff der Lebenswelt eine Unklarheit mit sich führt. Nämlich darauf hat Luhmann in einem Artikel aufmerksam gemacht. Ich verweise Sie da auf unser Projekt Lebenswelt, System, Gesellschaft. Sie finden darin einen Artikel zum Lebensweltbegriff. Ich denke, dass hier etwas Wichtiges erkannt wird. Husserl operiert mit zwei Metaphern, die nicht zueinander passen, nämlich der Metapher des Horizonts und der Metapher des Bodens. Der Horizont wandert immer mit, ist beweglich. Auf dem Boden stehen wir. Also die Lebenswelt als ein Verweisungszusammenhang von Horizonten, die immer mitwandern. Wir erreichen nie das Ende der Horizont. Und jede Perspektive hat wieder einen eigenen Horizont. Und der Boden, auf dem ich stehe, passen nicht so richtig. Man kann das Problem dann so lösen, dass wir den Begriff der Lebenswelt respezifizieren auf symbiotische Beziehungen von Organismen bzw. von Populationen. Und die Persistenz primordialer Bestimmungen auch in der Evolutionsgeschichte erklären über diesen symbiotischen Zusammenhang. An dieser Stelle ordne ich die primären sozialen Systeme im Unterschied zu den sekundären sozialen Systemen an. Das heißt, primäre soziale Systeme sind immer Nahweltberührungen, Wahrnehmung, Bedürfnisbefriedigung, Sexualität, Gewaltanwendung sind immer Nahweltberührungen, die durch die Unterscheidung zwischen Vertrautem und Unvertrautem, Eigenem und Fremdem unterbrochen werden. Der Übergang zu den sekundären sozialen Systemen findet genau durch diese Unterscheidung statt, in dem Maß, in dem sich die Erwartungen an Kommunikation verallgemeinern. Sie können das auch so formulieren: Die Erwartungen an Kommunikation bekommen eine unterschiedliche Reichweite. Die Einschränkung dieser Reichweite, das betrifft dann letztlich die Analyse formaler Organisationen. Damit sind wir, das wäre ein Übergang dann also auch zu, in Anführungszeichen, gesellschaftstheoretischen Fragestellungen. Mein Thema in diesem Semester ist die Mitgliedschaftssoziologie funktionaler Differenzierung. Wenn Sie ausgehen von einer mitgliedschaftssoziologischen Analyse der gesellschaftstheoretischer und evolutionärer Fragestellungen, so können Sie folgende Zuordnung vornehmen. Sie können auf der Problemebene Gesellschaft zuordnen die Selbstkonditionierung von Mitgliedschaft. Das heißt, jede Kommunikation, jedes soziale System hat eine solche Selbstkonditionalisierung und damit Selektion vorzunehmen und einer Beobachtung und Beschreibung auszusetzen. Das ist etwas, was Sie selektiv in jedem Systemalltag greifen können. Denken Sie an eine Studienordnung. Eine Studienordnung ist auch ein Kondensat einer solchen Selbstkonditionierung, die bestimmte Teilnahmebedingungen an Kommunikation innerhalb des Wissenschaftssystems noch mehr eingeschränkt innerhalb der Organisation Universität vorgibt, die den einzelnen Teilnehmern nicht beliebig zur Disposition stehen. Damit
können Sie auf die nächste Ebene, formale Organisation,
übergehen.
Weil dadurch, durch diese formalen
Regulierungen und Selektionen
von Mitgliedschafts- und Teilnahmebedingungen die einzelnen Funktionssysteme
mit einer Diskriminierungsfähigkeit ausgestattet werden.
Warum und wieso das der Fall ist, darauf komme ich noch in dieser Stunde zu sprechen. Jedes Funktionssystem ist über seine formale Organisation mit einer solchen Diskriminierungsfähigkeit ausgestattet. Denken Sie an Arbeitsplatzprofile. Wäre auch ein Beispiel. Auf der dritten Ebene der Interaktion ordne ich dann die Beobachtung der Gesellschaftsmitglieder zu. Wir hatten von dem Nadelöhr-Theorem gesprochen. Das heißt, bevor in Organisationen gehandelt werden kann, hat die Reduktion, die Selektion der Handlungen nicht nur durch das Nadelöhr des Gesellschaftssystems und der Organisation, sondern auch durch das Nadelöhr der Interaktion zu gehen. Warum? Weil einfache Interaktionssysteme, das heißt Interaktionssysteme, bei denen Anwesenheit erforderlich ist, die Teilnehmer in ihrer oder durch ihre Kommunikation gesellschaftliche Beobachtungen vornehmen. Das heißt, in einfachen Interaktionssystemen vollziehen wir auch immer gesellschaftliche Kommunikation derart, dass sich, man könnte sagen, die Gesellschaft dort selbst beobachtet. Ich denke, von dort aus haben Sie auch einen Zugang zu vielen Phänomenen, die vielleicht oft unverständlich sind. Zum Beispiel denken Sie an die Mobilfone oder Handykommunikation, die sich ja fest eingespielt hat. Ich bin der U-Bahn nach Hause, ja, dann nehme ich mein Handy, rufe meine Frau an und sage, hallo, ich bin jetzt gerade in der U-Bahn, das und das, das und das, ja, oder ich werde angerufen. Interessant dabei ist, dass das, was kommuniziert wird, gar nicht so relevant ist, sondern die Kommunikation hat eine andere Funktion. Ich vergewissere mich dadurch. Ist der andere noch anwesend? Aber in einer speziellen Weise. Ich vergewissere mich damit zugleich darüber, dass Gesellschaft noch weiter besteht oder immer noch besteht. Und über diese Technologie kann ich das sehr einfach. Ich kann es jederzeit von nahezu jedem anderen Ort aus. Also es geht dabei aus meiner Sicht nicht um die Relevanz der Gehalte, die oft nicht um die Relevanz der Gehalte, die kommuniziert werden, sondern um Anwesenheitsvergrößerung. Im Extremfall vielleicht sogar die Kommunikation einer existenziellen Befindlichkeit, ich bin nicht allein. Es gibt den anderen, der dann auch antworten kann, sich verhalten kann und so weiter. Ich habe Ihnen hier einige Strukturmerkmale notiert. Der Ausgangspunkt der letzten Stunde war der Fokus der Differenzierung von Gesellschaft Organisation und Interaktion als Anstoß zur funktionalen Differenzierung, der zugleich der Fokus der Mädchenbildung, also der Mädchen, ich spreche in diesem Fall von den Mädchen der gesellschaftlichen Kommunikation und Mitgliedschaft. Wir können auch sagen, die Mädchen der gesellschaftlichen Mitgliedschaft und Kommunikation. Sie können das so systematisieren, dass Sie drei Differenzierungsformen unterscheiden. Das Problem sind weniger in der Soziologie diese drei Differenzierungsformen, sondern wie sie diese Differenzierungsformen untersuchen. Eine segmentäre, eine stratifizierte, eine Zentrumsperiphérie und eine funktionale Differenzierung. Sie können dann diese Differenzierungsformen einen Mitgliedschaftsbedingungen, ein Mitgliedschaftscode, die Unterscheidung der Ranggleichheit der Einheiten und die Interpretation der Mitgliedschaftsbedingungen zuordnen. Mitgliedschaftssoziologisch gehe ich dann so aus, dass die systemtheoretische Zuordnung von Inklusion und Exklusion den Mitgliedschaftsbedingungen, dem Code und der damit einhergehend der Interpretation der Mitgliedschaftsbedingungen zugeordnet werden kann. Dabei können wir die Strukturierung der Einheiten durch drei Mechanismen, evolutionstheoretisch durch drei Mechanismen charakterisieren. Der Variation, der Selektion und der Restabilisierung. Luhmann hat zu den Mechanismen Nutz der Variation und Selektion im Anschluss an die Tradition von Campbell und Weick den Mechanismus der Restabilisierung oder der Retention mit S, Retention hinzugefügt. Mit der Begründung, ich denke, das macht Sinn, dass eine Selektion noch nicht über die Restabilisierung entscheidet. Ich kann eine Selektion vornehmen, ob diese Selektion zur Restabilisierung beiträgt oder nicht, ist offen. Es kann auch verschiedene Selektionen geben. Welche Selektion eine Kommunikation restabilisiert, entscheidet noch nicht die Selektion. Aus seiner Sicht sind diese Mechanismen reflexiv, das heißt, sie operieren immer in Schleifen. in Schleifen. Das heißt, eine Selektion setzt immer ein Minimum an Variationen voraus. Eine Restabilisierung setzt immer eine Selektion von vorhandenen Variationen voraus. Eine Restabilisierung kann ihrerseits wieder variiert werden. Das Problem ist dann, gibt es einen übergreifenden Mechanismus, der diesen Prozess strukturiert? Die Antwort darauf ist, spricht nicht viel dafür. Es gibt wahrscheinlich keinen übergreifenden Mechanismus, der das regelt, sondern es gibt nur Strukturbedingungen von Evolution. Wobei aus dieser Sicht nicht der Selektionsmechanismus der natürlichen Anpassung im Sinne der von Darwins Evolutionstheorie, die der führende Mechanismus ist, weil sich Systeme nicht an ihre Umwelt anpassen können. Kein System kann sich an seine Umwelt anpassen, sondern es operiert immer schon in einer Umweltanpassung. Es kann sich nicht an eine Umwelt, auch nicht an eine Umwelt auch deshalb anpassen, weil seine interne Variabilität zu gering ist. Die Umwelt ist zu komplex, als dass sich ein System extern an sie anpassen könnte. Das heißt, die System-Umwelt-Relation hat immer schon vorzulegen und hat und das System hat durch einen internen Prozess von seiner Umwelt differenziert zu sein. Hier stoßen wir jetzt auf ein ganz zentrales Problem. Ich denke, viele Verwirrungen in der Diskussion, auch über Evolutionstheorie, aber andere Problembereiche, sind darauf zurückzuführen, dass, wenn wir immer einen Beobachter voraussetzen müssen, und der Beobachter für seine Erkenntnisgewinnung Unterscheidungen zu treffen hat, mit denen er die Welt markiert, und das kann ich von jeder Position aus, dann kann ich keine Ursprungsfragen mehr stellen. Letztlich sind dann solche Fragen, wo kommt die Welt her, wo geht die Welt hin, was ist der Anfang, was ist das Ende der Evolution, sinnlos. Weil jede Ursprungsfrage immer voraussetzt, dass sich die Unterscheidung zwischen einem Ursprung und einem Entsprung getroffen hat. Jede Frage nach einem Anfang setzt voraus, ein Anfang in der Zeit setzt voraus, dass die Unterscheidung zwischen Anfang und Ende, zwischen früher und später getroffen hat. Also kann ich solche Fragen nicht mehr sinnvollerweise stellen, sondern ich kann nur den Beobachter beobachten und ich kann nur den Beobachter dekonstruieren. Dabei stellt sich die Frage, wie fruchtbar ist die Dekonstruktion? Wie weit gehe ich in der Dekonstruktion des Beobachters? Oder höre ich nicht einfach an einem bestimmten Punkt auf, weil es für mich sinnlos ist, weiter zu fragen? Es ist das unter anderem ein Problem, was auch innerhalb des Buddhismus thematisiert wurde. Ein erkenntnistheoretisches und ontologisches Problem. Im Buddhismus ist allerdings beide Probleme ein bisschen vermengt, sondern es gibt da die Geschichte mit dem Bogenschützen. Der Bogenschütze richtet den Bogen auf mich, erschießt mich. Nun kann man fragen, ja, warum hat er ihn erschossen? Das gibt man eine Antwort darauf. Ja, weil er sein Feind war. Mal fragen, ja, warum war er sein Feind? Ja, er war sein Feind, weil er seine Frau getötet hat. Ja, warum hat er seine Frau getötet? Und so komme ich ins Unendliche weiter. Ja. Deshalb sagt man, dass der Altbuddhismus auch antimetaphysisch eingestellt war. Dass er solche Fragen, ja, was ist das Anfang und das Ende der Welt, als nicht beantwortbar und als sinnlos behandelt hat. Wir können das daraufhin dahingestellt sein lassen, ob das in dem Bezugsrahmen das Problem bearbeitbar ist, aber es ist ein interessanter Hinweis. Es ist ein Hinweis darauf, dass wir für alle Beobachtungen Unterscheidungen voraussetzen, dass alle Beobachtungen einen blinden Fleck haben und dass wir Beobachtungen eigentlich immer nur dekonstruieren können, immer nur unterlaufen können, indem wir auf die Unterscheidung des Beobachters und das wechselseitige Beobachten reflektieren. Das zu diesen Mechanismen. Ich möchte dann ganz kurz, weil wir das brauchen für die evolutionäre Charakterisierung, ganz kurz charakterisieren. Sie haben diese drei Differenzierungsformen und der segmentären Differenzierung würde man Teilhalts- und Aufnahmeregeln als Mitgliedschaftsbedingung zuordnen und als Mitgliedschaftscode, da verweist sie auch auf die Untersuchung des Ethnologen Schneider, American Country, das Symbol des Gutes. Also das Symbol des Verwandtschaftlichen. Ja. Sie finden immer wieder, ja auch unter der Voraussetzung funktionaler Differenzierung, die Persistenz verwandtschaftlicher Beziehungen. Ja, das hängt mit den symbiotischen Mechanismen zusammen. Strukturell ist diese Differenzierungsform dadurch charakterisiert, dass eine Ranggleichheit ähnlicher Teilordnung besteht. Das Verwandtschaftssystem hat keine übergeordnete Teilordnung, sondern alle Einheiten sind segmentär, sind ähnlich zu charakterisieren. Das heißt, die Mitgliedschaftsbedingung wird extensiv interpretiert im Hinblick auf das Verwandtschaftssystem. Wenn wir die Mechanismen der Variation, Selektion und Restabilisierung zur Analyse der Struktur heranziehen, so können wir sagen, dass die Variation des Verwandtschaftssystems hoch ist. Das heißt, segmentäre Einheiten lassen eine hohe Variation zu. Die Selektion und die Restabilisierung ist jedoch die Selektion ist restriktiv, das heißt, die Selektion bezieht sich immer auf die Heirats- und Aufnahmeregeln und kann diesen Limes nicht überschreiten und ist dadurch ist die Restabilisierung stark an die Selektion gekoppelt. Variation, Selektion, Restabilisierung sind nicht differenziert. Im Fall der Stratifikation haben Sie als Mitgliedschaftsbedingung den Geburtsstand, als Mitgliedschaftscode das Prestige und die Ranggleichheit, es besteht keine Ranggleichheit zwischen den Teilordnungen. Sie haben unähnliche Ordnungen, unähnliche Einheiten. Stratifikation heißt immer Hierarchisierung der Gesellschaft. Es gibt ein Oben, es gibt ein Unten. Denken Sie zum Beispiel an die Kassenordnung, denken Sie Stammesgesellschaften, auch stratifizierte Gesellschaften, denken Sie an Ständeordnung. Für beide Differenzierungsformen gilt, das betrifft dann die Beziehung zwischen Inklusion und Exklusion, dass die Inklusion vorgegeben ist. Also Sie können sagen, es findet eigentlich eine Altintegration der Gesellschaftsmitglieder derart statt, dass jeder seinen Platz hat. Das heißt, sie sind strukturell, hat die Gesellschaft eine geringe Dynamik. Die Restabilisierung erfolgt aber nicht direkt über das Prestige, sondern über das Haus. Wir wollten davon ausgehen, dass bis zur Durchsetzung funktionaler Differenzierung die zentrale gesellschaftliche Einheit das Haus war. Man lebt in einem Haus zusammen. Mehr oder weniger. Die Mitgliedschaftsbedingung wird dann intensiv interpretiert in Bezug auf die Schichtungszugehörigkeit. Wobei es sich empfiehlt, es macht zwar Sinn, in vormodernen Gesellschaften von Herrschaftsordnung zu sprechen. Für moderne Gesellschaft macht das so keinen Sinn. Ich komme auf den Punkt zurück. Aber der Punkt der Stratifikation, der reitende Punkt, was dadurch erreicht ist, wird, lässt sich nicht gut durch die Analyse der Herrschaftsordnung passen, sondern über die Prestigeordnung haben die Gesellschaftsmitglieder die Chance, vereinfacht zu kommunizieren. Nämlich Mitglieder von Gruppen die dasselbe Prestige haben, können einfacher Kommunikation aufnehmen und durchführen. Das gilt auch letztlich für oder innerhalb der Differenzierungsform der funktionalen Differenzierung. Nur ist es anders eingelagert als in einer stratifikatorischen Differenzierung. Durch die Stratifikation wird zugleich die Gesellschaft in der Gesellschaft dargestellt. Denken Sie zum Beispiel an Aristokratien, ja, und ihre Stratifikation, die zugleich die Gesellschaft in der Gesellschaft symbolisieren. Diese Darstellung der Gesellschaft in der Gesellschaft fehlt mit der Voraussetzung funktionaler Differenzierung weg. Die dritte Form ist die Zentrums-Peripherie-Differenzierung, also die großen Imperien. Für sie ist typisch, dass zwar eine Rangungleichheit zwischen den Einheiten besteht, aber es findet, da eine Zentrumsdifferenzierung statt hat, sie zeichnet sich aber dadurch aus, dass die Mitgliedschaft variabel wird. Das heißt, die Imperien richten eine Gesamtloyalität gegenüber einem politischen Zentrum ein, bei bestehenden segmentären und auch stratifikatorischen Differenzierungen. Insofern sagt man, dass da die Mitgliedschaftsbedingung variabel wird. Die Soziologen haben als klassisches Beispiel dafür immer gewählt das Jus Gentium des Imperium Romanum als eine Generalisierung der Mitgliedschaftsbedingungen, die dann wirkungsgeschichtlich geworden ist. Interessant ist dieser Punkt in der Gegenwartsgesellschaft deshalb, weil man vermuten kann, dass die Bereiche in der weltgesellschaftlichen Kommunikation, die in Traditionen von Imperien stehen, das heißt, die in einer Herrschaftsordnung eine hohe Loyalität der Bevölkerung aufnehmen konnten, dass die besser modernisieren konnten als Gesellschaften, die in Tradition von Stammesgesellschaften stehen. Also ich denke, da sind wir heute überall, ob Sie nach Somalia blicken, nach Libyen, ja, nach Afghanistan, nach Afrika, überall, wo sie die Tradition der Stammesgesellschaft haben, differenziert sich eben keine variable Mitgliedschaft, damit auch keine variable Solidarität, sondern sie finden immer eine intensive Interpretation auf die Ethnie oder den Stamm. Auch die Kolonialherrschaft der Briten, Franzosen und Deutschen in Afrika, hat ja diese Struktur nicht verändert. Es gab zwar, die haben eine Verwaltung eingerichtet, ja, aber sie haben die Struktur nicht verändert. Und die Verwaltung ist dieser Struktur äußerlich geblieben. Die Verwaltung, die Kolonialverwaltung, wirkte gerade nicht in diese Struktur hinein und gestaltete sie um. Multifunktion, ja, also Koex Interpretation der Mitgliedschaft, funktionale Differenzierung, mit der beschäftigen wir uns dann ab nächster Stunde, also auch in Bezug auf die Differenzierung der kommunikativen Medien. Finden Sie eine Differenzierung von Mitgliedschaftsbedingungen und Medien? Und Medien. Das heißt, aus der Perspektive des Gesellschaftssystems sind die Mitgliedschaftsbedingungen und die Medien nicht mehr an das Gesamtsystem gekoppelt, sondern nur noch an die Teilsysteme. Es gibt in dem Sinne keine gesamtgesellschaftlichen Medien. Es gibt immer nur die Kopplung der Medien an das Teilsystem. Politik, Macht, Politik, Wirtschaft, Geld, Wirtschaft, Argumente, Wissenschaftssystem. Im Hinblick auf die Ungleichheiten finden Sie unähnliche Teilordnung, unähnliche Teilsysteme, die nicht mehr in einer Rangordnung zu finden sind. Weder das politische System kann die anderen Teilsysteme steuern, noch das Wirtschaftssystem kann die anderen Teilsysteme steuern. Es gibt keine Rangordnung der Teilsysteme mehr. Sie können natürlich auch steuern, aber immer nur innerhalb des Teilsystems. Oder innerhalb nur unter ganz speziellen Voraussetzungen. Sie können eigentlich immer nur steuern, indem Sie Systemprobleme abarbeiten, das heißt aber auch Systemprobleme lösen. Wer steuert den Gang der Universität? Das Präsidialamt? Nein, das gibt nur bestimmte Rahmenbedingungen vor. Wir? Ja, auch nicht. Wir können nur bestimmte Rahmenbedingungen ausfüllen. Trotzdem kommt irgendetwas dabei raus. Ja? Also kann keine gesamtgesellschaftliche Steuerung mehr institutionalisiert werden. Natürlich kann eingegriffen werden. Das politische System kann ins Wirtschaftssystem eingreifen. Klar kann es das. Wirtschaftspolitik. Es kann günstige oder ungünstige Rahmenbedingungen bereitstellen für das Wissenschaft und für das Wirtschaftssystem. Aber das politische System kann nicht die Funktion des Wirtschaftssystems übernehmen. Es wird ja immer wieder auch speziell in Frankreich, auch in Deutschland, also ein Minister ist kein besserer Manager. Ja, wir haben also hier auch so die Illusion, ja, wenn das der Staat macht, dann klappt das. Ja, warum eigentlich? Warum soll ein Staatsbeamter ein besserer Manager sein? Wird der es genauso gut und schlecht? Vielleicht wahrscheinlich schlechter. Weil er in anderen Bahnen denkt. Ja. Das führt natürlich alles zu einem interessanten Folgeproblem. Damit möchte ich die Folien für heute abschließen. Es führt zu einem Folgeproblem, dass natürlich Systemschäden, die entstehen, oder das Abdriften von Funktionssystemen, soll über Experten und Expertisen gelöst werden. Vor allem über das politische System. Und nun stoßen Sie auf einen ganz entscheidenden Punkt. Der Politiker, der sich von einem Experten beraten lässt, muss viel Vertrauen in den Experten investieren. Er nimmt ja nicht an dem Prozess der Erkenntnisgewinnung teil. Politiker ist kein Physiker, ist kein Sozialwissenschaftler, ja, ist kein Biologe, ja, ist kein Ökologiefachmann, gar nichts. Er nimmt nicht am Prozess der Erkenntnisgewinnung teil. Er muss dem Experten ein hohes Vertrauen geben. Wie wir wissen, gibt es dann verschiedene Expertisen. Was machen wir, wenn sich Expertisen widersprechen oder wenn die Komplexität so hoch ist, um Prognosen zu machen? Schwierige Situation. Da bewegen wir uns zwangsläufig in einem Dilemma, was wir nicht trivialisieren können. Denn das ist der weil auch das Wissenschaftssystem natürlich nicht die Probleme des politischen und des Wirtschaftssystems lösen kann. Man kann wissenschaftliches Wissen nutzen in der Form von Technologie, allem Möglichen, aber es kann nicht die wirtschaftlichen Probleme lösen. Gut, in diesem Sinne, in der nächsten Stunde würde ich dann anfangen, die Struktur funktionaler Differenzierung zu besprechen. Und dass dort diese Mechanismen, Variation, Selektion und Restabilisierung, auseinanderdriften, sich nicht mehr gebunden sind. Bei der segmentären, stratifizierten, auch bei der zentrumsfernen Redifferenzierung sind sie noch gebunden. Im Falle der funktionalen Differenzierung driften sie voneinander ab.